Und genau um das geht es momentan. Der Herr ist dort wirklich dran. Und wir haben angefangen mit dem Timotheusbrief. Der Timotheusbrief ist natürlich einer der besten Briefe, was überhaupt nur darum geht, uns selber zu Menschen zu entwickeln, die wirklich angenehm sind. Die wirklich brauchbar sind im Reich Gottes. Die wirklich überzeugend sind, auch im Alltag. Und ihr werdet sehen, der Timotheusbrief ist natürlich ein sensationeller Brief, es darum geht, herauszufinden, welche Menschen man kann brauchen, um das Reich Gottes zu bauen. Jeder hat Möglichkeit. Das Lustige ist aber, viele nutzen die Chance nicht. Und wenn wir uns, jeden Einzelnen jetzt in den nächsten Monaten, wo wir uns über den Timotheus werden unterhalten, ein bisschen genau prüfen, und uns entscheiden, die Sachen, die der Timotheus hier als Ratschlag von Paulus bekommen hat, zu beherzigen, dann passiert etwas in unserem Leben. Dann wird ganz sicher etwas anders. Und wir haben letztes Mal angefangen mit dem Timotheusbrief, wer der Timotheus wirklich ist. Der Timotheus war der Jünger Nummer 1 von Paulus. Das war ein Jünger, der hören konnte. Er konnte folgen und gemacht hat, was man ihm gesagt hat. Und seine Autorität ist immer grösser geworden. Immer grösser, immer weiter, immer breiter, immer mehr Verantwortung und immer mehr Verantwortung. Und das ist einer der Hauptschlüssel. Und der Paulus schreibt nach dem Timotheus zwei Briefe und ihm sagt, los, Timotheus, auf die und die und die Sachen musst du achten. In dem Leben der Menschen, zum Entscheiden, ob die, die sie einsetzen, in Verantwortung. Nicht zuerst in Verantwortung und nachher dann anfangen. Nein. Er schaut und sagt, auf das schaust und auf das schaust und auf das schaust. Und wenn das passt, beziehungsweise wenn sich das am Entwickeln ist, wir können völlig schräg anfangen, das spielt überhaupt keine Rolle. Völlig schräg. Wenn wir uns aber entscheiden, uns auf den Weg zu machen, und man das sieht, das reicht. Wenn wir irgendwann aufhören damit, dann könnte es halt wieder rutschen. Das macht nichts. Die Verantwortung nimmt plötzlich wieder ab. Die kann aber immer wieder zunehmen. Das ist wichtig. Und jetzt möchten wir echt miteinander schauen, was der Paulus da am Timotheus alles so schreibt, zu dieser Thematik, auf was man muss achten. Und zuerst, was er bringt, ist das Thema Irrlehr. Die Erde ist flach. Ist nicht so entscheidend, aber lassen wir es. Ist mir nur gerade in Sinn gekommen wegen Situationen. Es geht nicht um solche Irrlehren. Es geht darum, dass wir eben genau solche Irrlehren verbreiten, wie das Christen Stier sind. Dass man dem Herrn nicht mehr darf, dass der Herr eine Spassbremse ist und dass es überhaupt nicht lustig ist mit ihm. Das ist ein Irrlehr. Es geht darum, dass wir darauf achten, was wir vorpredigen mit unserem Leben. Und wenn wir natürlich ständig nur diese sagen, das darfst du nicht, nein, das ist nicht gut, in dir auch nicht. Das nützt überhaupt nichts. Und wir machen uns ganz sicher keine Freunde. Da kannst du sicher sein. Um solche Sachen von ihr lehren geht es. Leute, die versuchen, das Wort Gottes zu meistern und selber keine Ahnung haben. Leute, die versuchen, etwas beizubringen und nicht wissen, von was sie reden. Weil es nicht wirklich Realität ist in ihrem eigenen Leben und sie wirklich eine Erfahrung gemacht haben mit dem Gott. Was so sensationell gut ist. Und in dem ist er jetzt drin. Er ist immer dem Thema wichtig. Das ist ein Achtel von dieser Unterschrift, eine Überschrift, die da jeweils reingepflastert wird in der Bibel. Es bricht so Zeug plötzlich, wo eigentlich noch weitergeht. Wir sind immer noch in dieser Thematik drin. Das ist wichtig. Da werden Sie es ja gleich merken. Und jetzt geht es weiter. Jetzt macht er einen interessanten Einschub über sich selber. Und kommt dann wieder zurück aufs Thema, auf eine ganz krasse Art und Weise. Wir werden heftige Themen anschauen, wenn wir den Timotheusbrief zusammen anschauen. Schwierige Themen. Aber ich scheuche mich ja vor dem nicht. Und darum werden wir es zusammen anschauen. Mit mir lesen 1. Timotheus 1, 12 bis 20. Gell, du hast jetzt da die neue Genfer genommen, du musst die gleiche Übersetzung haben, sonst werdet ihr leicht irritiert. Also, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich früher verhöhnt, seine Gemeinde mit äußerer Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich ist. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die falsches Vertrauen dient, und einen größten Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir, als dem größten aller Sünder, wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu enthalten. Dem König, der in alle Ewigkeit regiert, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott gebühren Ehre und Ruhm für immer und ewig. Amen. So sieht es also der Auftrag aus, den ich dir anvertraue, Timotheus, mein lieber Sohn. Er stimmt mit den prophetischen Aussagen überein, die seiner Zeit über dich gemacht wurden. Gestärkt durch diese Zusagen sollst du den guten Kampf kämpfen, indem du am Glauben festhältst und dir ein reines Gewissen bewahrst. Einige haben ihr Gewissen zum Schweigen gebracht und haben dadurch in ihrem Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan ausgeliefert habe. Dieses harte Vorgehen soll sie dazu erziehen, nicht länger Dinge zu lehren und zu tun, die Gottes Ehre antasten. Okay. Wir werden es heute mit dem Thema Gemeindezucht befassen, unter anderem. Das ist so, wie es genannt wird von gewissen Leuten. Ich werde es nicht so nennen. Aber ich werde mit euch anschauen, was der Paulus hier im Timotheus schreibt. Er fängt zuerst mal an und erzählt ein bisschen, vielleicht kannst du jetzt wechseln auf Dings, auf die Luther. Erzählt ein bisschen so im Einschub jetzt. Währenddem er ja Timotheus gesagt hat, die Hauptsumme alter Weisung ist die Liebe, seinem Herzen, guten Gewissen und gefährten Glauben. Oder? Das ist die Hauptsumme alter Weisung. Das war der Anfang von dieser ganzen Sache. Und jetzt musst du aufpassen. Es gibt Leute, die wissen, was alles machen. Und ich, was bin ich für einen? Ich bin einer von denen, der extrem dankbar ist, für das, was Jesus Christus gemacht hat. Und dass er mich für treu erachtet hat und ins Amt eingesetzt hat. Wichtig, der Paulus hat seine Aufgabe nicht selber gewählt. Hat er nicht? Nein. Jesus hat ganz klar gesagt, als ihm begegnet ist, ich werde dir zeigen, was ich mit dir machen will. Du bist mein ausgewähltes Werkzeug, um den Heiden, das sind wir, das Evangelium zu bringen. Das war nicht seine Wahl gewesen. Im Gegenteil, er ist gegangen und hat all die Frommen verfolgt. Weil er in seinem Eifer für Gott, das ist wichtig, in seinem Eifer für Gott gefunden hat, die machen meinem Gott Unehr, das geht nicht, und die rotten wir jetzt einfach aus. Das war sein Motiv gewesen. Und dann ist das Damaskus ziemlich heftig oben runtergefallen. 3 Tage blind gewesen und hat plötzlich gemerkt, ups, irgendwo habe ich irgendetwas nicht verstanden. Etwas habe ich nicht begriffen. Und dann kommt er genau zu dem, was er hier schlussendlich sagt, ich als einer von denen, wo, oder, ein Lästerer, ein Verfolger und ein Gewalttätiger, der wirklich von ganzem Herzen versucht hat, entsprechend die Gemeinde zu verfolgen, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Und das wäre jetzt so ein wunderbares Zeugnis, wo wir eigentlich sollten in uns tragen. Die Barmherzigkeit. Nicht richtig oder falsch, sondern Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist ein absolut sensationelles Kriterium und ein extrem angenehmer Wesenszug. Es ist viel angenehmer, als immer sagen, was richtig und was falsch ist. Barmherzigkeit. Und der Paulus schreibt nach dem ersten Vers noch, er hat mich für Treue erachtet. Und Treue ist etwas, was Paulus extrem wichtig ist, Treue. Er schreibt im 1. Korinther 4, Vers 2, sagt er folgendes: So erwartet man von einem Haushalter einfach eins, für das man eine Treue befindet. Für das er das macht, was man ihm gesagt hat. Treue ist eine andere, extrem angenehme Wesensart. Treue Menschen, das ist etwas Angenehmes. Weil sie treu sind und barmherzig. Das ist gar nicht etwas schlecht. Seht ihr, um das geht es. Und dort kommt der Paulus her. Das ist so wichtig. Von dort kommt er. Auch bei dem, was er am Schluss sagt. Ganz, ganz wichtig. Und sagt nachher, und er darf das sagen, aufgrund von dem, dass ich so falsch unterwegs war und Gnade hat erfahren, ist seine Gnade vom Herr viel reicher geworden. Viel reicher geworden. Und in Anbetracht dessen, was der Paulus gemacht hat, ist es definitiv so. Er schreibt den Brief nach mehreren Missionsreisen, nachdem er x Gemeinden gegründet hat, kann er schreiben, Gnade ist umso reicher in meinem Leben geworden. Gnade vom Wirken. Gnade vom Wirken. He? Vom Herrn. Ihr wisst, wie es gegangen ist mit dem Paulus schlussendlich. He? Sie haben gehofft, dass der Schatten auf die Kranken fällt. Du hast ihn schon ein Tüchlein genommen und sie den Kranken auferlegt und sie sind gesund geworden. So viel zum Gnade überreich. Oder? Das ist genau das. Und was mich so fasziniert hat, bei dieser abartigen Autorität, die der Mann hat, haltet er wirklich nichts von sich. Mehr als dem Allergeringsten. Und das sagt er nicht als Floskel, sondern in absoluter Überzeugung. Mir als dem Allergeringsten ist Gnade widerfahren. Und das ist das, was ihm schlussendlich so eine Autorität gibt. Dass er einfach sich wirklich auf den Herrn abstützt und nicht auf sich selber. Sich nicht mehr von sich haltet, ob schon er alle hat an die Wand schnurren. Ohne Problem. Er hat alle an die Wand schnurren, hat aufgehört damit, hat erkannt, wie gross es Gnade ist und ist nach der Autorität Gottes zurückgekommen. Und hat ein Zeugnis hinterlassen, das wir jetzt hier anschauen können. Wir gehören zu seinem Zeugnis. Ist der wichtig? Wir hier gehören zum Zeugnis von Paulus. Er hat das Ganze angefangen zu Europa. Und wir sind zu Europa. Wir sind ja fast alle Europäer, die hier hocken. Also sind wir Teil des Zeugnisses von dem, was Paulus gemacht hat, noch heute. 2000 Jahre später. Ist doch noch so heftig, was für eine Wirkung der Mann hatte. Warum? Weil er gesagt hat, Jesus Christus. Jesus Christus. Und das ist die Aussage, die jetzt kommt. Die Aussage, die jetzt kommt, die für ihn erfasst da das Evangelium in einem Satz zusammen. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wird das Wort. Christus, Jesus, in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Das ist nur ein Nachsatz. Jesus Christus in die Welt gekommen, um die Sünder selig zu machen. Selig einmal mehr heisst, in einen guten Zustand zu bringen. Das ist das Gleiche. Das ist die Kernbotschaft. Und der Paulus kommt auf die Kernbotschaft. Immer und immer wieder. Und die ist es einfach. An der geht einfach nichts vorbei. Und das ist auch wichtig. An der geht nichts vorbei. Und das war so entscheidend für den Paulus. Und er sagt, am Antwort sagt er, und ich weiss, dass ich nichts anderes gewusst als Jesus Christus zu predigen. Das war ihm so wichtig. Ich sage das bewusst, weil er genau das andere dann hinten nachkommt und das Problem war. Oder? Und dann sagt er, hey, schaut mich an. Ich habe Barmherzigkeit erlebt. Ich habe Barmherzigkeit erlebt, damit ich aufgrund von meiner Geschichte, die so entgegen dem war, ganz vielen die Möglichkeit gebe, sich auch zu entscheiden, weil so eine Schräge wie ich gibt es nicht manche. Und da sagt er nachher, hey, ich habe Barmherzigkeit erfahren, auf das ganz viele andere die Möglichkeit haben, zum Glauben zu kommen. Das ist das, was er sieht, das ist das, was er überzeugt ist davon. Von dem her. Und nachher kommt wieder so eine typische Paulus-Situation. Er ist ja da nur einfach, er schreibt eigentlich da etwas, oder? Er schreibt da an Timotheus einen Brief und plötzlich kommt der Vers 17. Der Vers 17, das ist so ein richtiger Paulus-Vers. Völlig aus dem Zusammenhang raus, aber mit ins Zentrum. Das war seine Message. Seine Begeisterung für den Herr. Seine Begeisterung für den Gott, der einfach als einziger Allier verdient hat. Und auf das her hat er hergeschafft. Und er hat es geschafft. Er hat es geschafft, man darf das gut sagen, weil er sagt schlussendlich im Philipper 3, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit, die Krone vom ewigen Leben. Also hat er es geschafft. Definitiv. Seine Begeisterung. Plötzlich hat er so eine, so, vergesst nicht, wie er geschrieben hat. He? Also geschrieben, diktiert in dem Fall. Die meisten Briefe hat er gar nicht selber geschrieben. Er hat, glaube ich, ein optisches Problem gehabt. Aber er hat unter der Leitung vom Heiligen Geist geschrieben. He? Alle, die das Wort Gottes geschrieben haben, unter der Führung vom Heiligen Geist geschrieben. Wenn ihr wisst, ob das so ist oder nicht, lesen 1. Petrus 1, Vers 21, dann wisst ihr, was Sache ist. Und wenn er natürlich vom Heiligen Geist geleitet ist, dann kommt er logischerweise plötzlich wieder genau in die Ebene rein, wo er einfach die Begeisterung für den Herrn erlebt. Und das ist genau das, was hier plötzlich passiert. Er ist etwas im Schreiben, und er sagt, ja, mein Herr ist einfach der Beste. Das ist, was ich hier drin ruft. Mein Herr ist einfach der Beste. Und jetzt ist er fertig mit seinem Einschub und kommt jetzt zum nächsten Thema.
Ja, der Paulus. Ich merke schon mal, mich ein bisschen mit ihm zu identifizieren, ist relativ schwierig. Weil, ja, schaut das Leben an, mit welcher Hingabe er gelebt hat und wo, ja, hat er zuletzt geendet. Er hat wirklich einfach alles gegeben. Alles geben für das Leben mit dem Herrn. Und auch das zu merken, das Ausmaß, 2000 Jahre später hocken wir hier. Er ist aufs Schiff und hat das Evangelium da übergebracht. Er ist auf das Schiff und ich weiss doch nicht, ich schätze jetzt mal 80% ist die Chance gewesen, dass du gar nicht ankommst. Der Zustand von diesen Schiffen vor 2000 Jahren Sturm und hat sie Schiffe gekehrt. Also, ja. Er hat das Leben riskiert für uns. Und er hat einfach alles gegeben. Und hier schreibt er im Timotheus, der ja, ein Vorzeigejünger war und auch durchgehalten hat bis zuletzt. Wo einfach gelaufen ist hinter einem Paulus nachher. Und er wird verschieden, eben als Sohn, als Jünger, auch als Freund kommt er. Aber er war immer hinter dem Paulus. Aber auch er hat den Kampf gekämpft und den Siegeskranz bekommen. Ja, ich merke schon, ja, da ist viel Luft dazwischen. Zwischen mir und einem Paulus oder einem Timotheus. Und gleich merke ich, dass der Mark vorhin gesagt hat, wenn man die paar Punkte nennt, wird unser Leben anders werden. Und eins, was mir wirklich gerade innen ist, ist der Vers 18. Wo er wirklich sagt, dieses Gebot gebe ich dir, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in ihrer Kraft einen guten Kampf kämpfst. Zuerst habe ich gedacht, Weissagungen, haben wir auch Weissagungen? Aber ich dachte, ja, ich habe schon ein paar prophetische Worte bekommen in meinem Leben. Zum Teil habe ich sie nicht mal aufgeschrieben. Ich habe nicht gemerkt, das wäre es gut gewesen, die wirklich ganz genau aufschreiben. Die sie aufgeschrieben haben, lesen doch die wieder einmal nach. Und an denen anzuhalten, manchmal gehen wir auf unterwegs, denke ich, es ist ja eh nicht möglich. Und dann kämpfen wir nicht mehr. Weil hier, wo der Paulus schreibt, dort etwas fest, Gott ist Gott und da wird nicht gerüttelt. Auch bei dem Vers, den er vorhin gerade gesagt hat, 17, aber Gott dem ewigen König. Ganz klare Stellung, Gott ist Gott. Und nachher kämpft der gute Kampf. Und je länger dass ich gläubig bin, desto mehr merke ich, es ist wirklich ein Kampf. Es fällt mir nicht einfach in die Schuhe. Und es ist ein Rennen. Und wir müssen rennen bis am Schluss, dass wir den Siegeskranz haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ich merke, mit dem Leben mit Jesus hat es so viele Bänkchen, die du abhocken kannst. Links und rechts. Überall hat es so schöne, gemütliche Bänkchen. Und der Paulus hat sein Viertel nicht auf diesen Bänkchen gehabt. Und der Timotheus anscheinend auch nicht. Und hier ermutigt er wirklich, hey, heb an diesen Weissagungen, das, was über dir mal ausgesprochen worden ist, heb an dem fest und kämpf den guten Kampf. Ich merke einfach so für mich, ich will wirklich dranbleiben. Ich will den guten Kampf kämpfen. Und mich wieder erinnern, was ist denn mal ausgesprochen worden über mir? Was hat der Herr vor? Oder mich auch nach dem Langen, wie sagen, hey, ich will die Weissagung in meinem Leben. Was denn noch alles kann werden. Was der Herr noch alles vorhat. Und will mich an dem festhalten. Und dann, ja, der letzte Vers, wo ich merke, ups, ja, da lesen wir lieber ein bisschen drüber. Die zwei, die anscheinend im Satan übergeben worden sind, da sagt der Mark noch ein bisschen besser, aus was für ein Ding aus hat das der Paulus gemacht, nicht einfach zum dir loswerden, sondern hat schon ein Ziel mit denen gehabt. Aber die einfach zu merken, ja, wenn wir wirklich mit dem Herr unterwegs sind, verlangt es etwas ab. Nicht so viel wie Paulus. Ich weiss nicht, ob schön wäre, ob jemandem seinen Schatten mal krank wird gesund machen oder irgendein Schnudderhudel vor uns. Schön wär's. Aber ja, man sieht es dann. Es ist möglich. Aber für mich einfach die Berufung, die ich habe, wirklich zu kämpfen bis am Schluss. Wir haben alle eine andere Berufung. Aber in deren innen treu sein, da ermutigt er Timotheus. Und da merke ich, das ist für mich das, was ich hier rausnehmen will. Hey, den guten Kampf zu kämpfen.
Das ist genau das, was es darum geht, dass man aufgreift. Und im 1. Timotheus 4, Vers 14, werden wir jetzt aufkommen, heisst es, Landung aus Tracht, die Gabe und die Handauflegung von den Ältesten zuteil worden ist. Und Paulus hat dort Timotheus zugesprochen, wirklich auch, dass er das Recht der Lehre gehabt hat. Er hat wahnsinnig viel zum Thema Lehre zu ihm. Und darum sagt er auch im Vers 5, und darum jetzt kommen wir zurück zu dem, was eigentlich immer noch ist, die Hauptsumme aller Unterweisung aber ist Liebe aus seinem Herzen, guten Gewissen und gefährten Glauben. Das ist die Hauptsumme von der Lehre. Und auf das berufst du dich und halt an dem fest. Halt an dem fest, bleib in dem innen und schau, und jetzt kommt der Gang, schau, passt sehr gut zum 5 wieder, schau, dass du den Glauben kannst haben und ein gutes Gewissen. Jetzt sind wir wieder genau am gleichen Ort in dem Vers 5. Wir sind genau am gleichen Ort. Glauben und ein gutes Gewissen. Und jetzt kommen zwei Sachen hier. I'm sorry. Wer zweifelt, hat ein Problem. Und wer ein schlechtes Gewissen hat auch. I'm very sorry. Es ist einfach so. Der Jakobus schreibt, ein Zweifler müsse gar nicht denken, dass er irgendetwas erwarten kann. Jakobus 1, 5, 6 und 7, könnt ihr es nachlesen. Der mit dem Zweifeln funktioniert nicht. Entweder glauben oder wir glauben nicht. Und wenn wir zweifeln, ist der Kessel geflickt. Leute, das ist mir so wichtig, ich rede relativ deutlich und ich werde deutlich reden und ich kann nicht anders. Wir müssen klar sein, wir können nicht irgendeinen Wischiwaschi-Scheissdreck predigen. Entweder bringen wir das Wort Gottes oder lassen wir es einfach sein. Und das ist genau das, was der Paulus in der Timotheus dazu auffordert. Preach the word of God und nicht irgendeinen Weichsinn. Das ist so wichtig. Weil das Wort Gottes wird uns retten. Das Wort Gottes wird uns helfen und alles andere geht nur ein Durcheinander. Und das ist genau, wie ihr sagt, predigen die Wahrheit. Aus Glauben und gutem Gewissen. Und wenn wir zweifeln, haben wir ein Problem. Relativ tiefgreifendes Problem normalerweise. Dann müssen wir recht über die Bücher. Und wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, gibt es x Gründe dafür. X Gründe. Und wir haben ein schlechtes Gewissen aufgrund von Gesetzlichkeit, dann haben wir auch ein Problem. Ich habe einfach festgestellt, wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, dann müssen wir grundsätzlich über Bücher. Das ist wichtig. Ein schlechtes Gewissen hat noch nicht immer damit zu tun, dass wir diesen Fehler gemacht haben. Das ist wichtig. Aber ein schlechtes Gewissen heisst, mein innerer Sensor piept. Mein innerer Sensor sagt, irgendetwas stimmt nicht ganz. Und ein Element, das dort wichtig ist, es gibt eine interessante Bibelstelle im 1. Johannes, wo der Johannes schreibt, wenn es unser Herz verdammt, ist Gott grösser als unser Herz. Und wir können es zum Schweigen bringen. Und vielleicht ist das der Grund, dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Dann müssen wir echt zum Herrn gehen und auf den Herrn abstützen und nicht auf unser eigenes Herz. Oder, was ich denke, was viel häufiger der Fall ist, dass aufgrund des schlechten Gewissens der Herr irgendetwas anstüpft, wo er einfach eine einfache Korrektur machen in unserem Leben. Eine kleine Korrektur, wo er in eine andere Richtung stossen will. Wo wir irgendwo irgendetwas auf den Leib gegangen sind. Und da gibt es jetzt 100'000 Gründe. He? Das ist wichtig. Und das sage ich jetzt so. Wenn wir mit dem Herrn gut unterwegs sind, ist ruhig, dann wird das Gewissen immer feiner. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn wir mit dem Herrn gut unterwegs sind, wird das Gewissen immer feiner. Und wir werden immer präziser lernen laufen. Das ist mir so wichtig. Das Gewissen wird nicht abgestumpft, im Gegenteil, es wird geschärft, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind. Und was ganz cool ist, wenn du wirklich gut mit dem Herrn unterwegs bist, dann weisst du auch ganz genau, dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist. Also wirst du das schlechte Gewissen nicht als Barometer für Gesetzlichkeit empfinden, sondern als Hilfestellung, dein Leben immer besser zu justieren. Immer genauer zu laufen. Immer besser zu wissen, was wirklich gut ist, was wirklich funktioniert. Und nicht, und es ist wieder wichtig, seht ihr, es ist wieder ganz, es hat nichts mit Mannfinger zu tun. Das ist richtig, das ist falsch. Nein, es ist Gottes Gnade und Gottes Güte, die uns zur Buße leitet. Und wo uns ein schlechtes Gewissen gibt, wenn wir nicht ganz richtig stehen, damit wir korrigieren und besser laufen können. Wir müssen das Wort Gottes wirklich richtig verstehen. Wir müssen es richtig verstehen, wir können nicht jetzt von Sachen ausgehen. Was aber ist, und das ist jetzt wichtig, das ist das, was passiert nachher. Wenn wir nicht aufpassen auf unser Gewissen, und das können wir machen, absichtlich, dann wird unser Gewissen immer stumpfer. Es wird immer unempfindlicher und es macht uns Sachen, die uns etwas machen sollen, macht uns nichts mehr. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und schlussendlich kommt sie genau so, wie sie ist, und den Glauben gutes Gewissen hast, das haben einige von sich gestoßen, der Glauben das gute Gewissen, und am Glauben Schiffbruch erlitten. Ups. Das heisst, mein Gewissen sollte immer feiner werden, damit ich immer präziser laufen kann. Und wenn mein Gewissen irgendwo verloren gegangen ist, aufgrund von einer Grobschlechtigkeit, wo ich irgendwo unterwegs bin, und mein Gewissen einfach verhärtet ist, dann bin ich dort echt nicht gut unterwegs. Das ist ungesund. Das ist nicht gut. Das Gewissen haben wir nicht als Drohung oder etwas, sondern als Rettungslinie, als Hilfestellung, damit man gut laufen kann. Mein schlechter Gewissen kommt nie mit dem Drohfinger. Mein schlechter Gewissen kommt, ups, Mark, das könntest du besser. Da weisst du besser, wie es geht. Da könntest du besser reagieren. Da könntest du feiner reden. Da könntest du freundlicher sein. Damit ich es besser kann. So kommt mein schlechter Gewissen nicht. Jetzt hast du schon wieder falsch gemacht. He? So wichtig. So wichtig. Verstehen die Sachen richtig. Schlechter Gewissen ist eine enorme Hilfestellung. Und wenn wir dann nicht rauskommen, plötzlich mal können wir sagen, ich komme wirklich nicht raus. Herr, jetzt komme ich dir und jetzt mach dich schlecht Gewissen einfach ruhig. Und wenn wir nichts hören, dann können wir darauf abstützen und weiterfahren. Das ist wichtig. Wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir abgestumpfter und ihr kennt das aus eurem eigenen, ich bin überzeugt, das kennt ihr alle aus eurem eigenen Leben, irgendwelche Bereiche. Hat es mit Autofahren zu tun? Hat es mit Wüstenreden zu tun? Hat es mit Wut zu tun? Hat es mit Lästern zu tun? Hat es mit schlechten Wortreden zu tun? Es gibt Bereiche, wo wir ganz schnell ohne Schwierigkeiten das Gesetz übertreten können. Das ist dort, wo unser Gewissen abgestumpft worden ist. Und ihr müsst ihr nicht, das ist mir jetzt wichtig, hören mit, ihr müsst ihr nicht irgendjemandem einen Vorwurf machen, wenn ihr euch auf das hinweist. Dann müsst ihr über die Bücher gehen und überlegen, wo ist mein Gewissen abgestumpft worden, wo es nicht sein sollte. Das ist mir ganz wichtig. Und das ist genau der Punkt, wo jetzt schlussendlich in einer ultimativen Form das passiert, was jetzt kommt. Ihr werdet es dann sehen, wenn wir weiter schauen mit Timotheus und zum Teil mit Titus. Der Paulus ermutigt die Herren, extrem klar und deutlich zu reden. Und auch streng. Das ist wichtig. Aber basierend auf der Liebe. Das Ziel ist, dass wir gesunden. Das Ziel ist, dass wir besser unterwegs sind. Das Ziel ist nicht, dass wir möglichst viel im Gering haben und wissen, was richtig und was falsch ist. Das nützt überhaupt nichts. Das Ziel ist, dass wir gesund werden. Dort, wo wir noch krank sind. Sie ist, dass wir verstehen, was wir noch nicht verstehen. Sie ist, dass wir begreifen, was wir noch nicht begreifen. Und nicht können das Urteil anzahlen, mir hat das wieder, und der Urs hat wieder, und ja, und meine Frau hat wieder, und Nein! Es geht darum, dass wir gesund werden. Das ist das Ziel. Und wenn wir ihre Gemeinde vorstellt, wie hier der Timotheus, dann gibt es Situationen, wo es einzig gesunden ist, jemandem die Türen zu verbieten. Das ist so. Es kann sein, dass es Situationen gibt, wo die Leute den Zugang zu der Gemeinde zutun. Das ist kein Witz. Und einen interessanten Kommentar gelesen in der englischen Übersetzung, wo er sagt, die heutige Gemeinde ist viel zu lasch in dem. Und es gibt so viele Situationen, wo Leute einfach bewusst, das ist jetzt ganz bewusst, konsequent in den Sinn dürfen verharren, obschon sie wissen, dass es falsch ist, und das ist ganz etwas Wichtiges jetzt. Und man lässt sie einfach, und man lässt sie einfach laufen, und sie können die ganze Umgebung damit vergiften. Der Hintergedanke von dem, was der Paulus hier macht, ist göttliche Ordnung. Göttliche Sauberkeit. Und eine gute Gemeinde. Und, das steht hier ganz gut, ob sie echt mit ihr mögen umkehren. In Zucht genommen werden, die Kinder wissen, was Zucht heisst. Die Sucht ist da, jemanden zurück auf den Weg zu bringen. Das ist die Idee. Das ist das Ziel. Und wenn der Paulus vorübergehend jemandem Türen zutut, und das hat er gemacht, immer wieder, das kommt in mehreren Briefen übrigens vor, das Thema, das ist nicht nur hier so, ist ganz wichtig, wird ausführlich diskutiert, sogar in gewissen Briefen, im Korintherbrief, im anderen auch noch, wo er ganz klar beschreibt, wie das so geht, da korrigieren, da sagen, hier sagen, mit den Ältesten noch reden und noch sagen, und wenn die Person einfach nicht hören will, dann soll sie für dich wie ein Ungläubiger und wie ein Zöllner sein, und dann sagst du einfach Tschüss zusammen. Ja, aber was ist das? Ist das unbarmherzig? Nein, eben nicht. Das ist genau der Fehler. Was haben wir für ein Ziel? Was haben wir für ein Ziel? Wollen wir, dass Menschen einfach im Dreck laufen können und sich schlussendlich umbringen können, weil sie im Dreck unterwegs sind? Oder wollen wir, dass sie gerettet werden? Und wenn es nicht anders geht, dann ist der Entzug von einem Freundeskreis, wo es einem gut tut, eine Situation, die wirklich zur Besinnung kommt. Und wenn dann die Person zur Besinnung kommt, dann ist die Tür weit offen und er kann wieder reinkommen oder sehen. Aber das Ziel ist ganz klar, dass die Person aufhört, ihr eigenes Leben zu zerstören. Das ist das Ziel. Und das geht es. Es geht nicht darum, die nicht ganz passen, einfach mal rauszuschmeissen. Aber er hat die ganz klar gesagt, die zwei, die haben gelästert, die haben ihm Satan übergeben. Ja, was haben sie gelästert? Jetzt, das wäre ja noch interessant zu wissen, oder? Wäre noch hilfreich, ich kann euch sagen. Ich kann euch sagen, was sie gesagt haben. Und zwar haben sie Folgendes gesagt. 2. Timotheus 2, 17. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihm sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Die Männer haben ganz klar gesagt, die Verstehung von den Toten ist schon passiert. Das war ihr Problem und die wollten nicht umkehren. Und das ist einfach wahnsinnig gefährlich, wenn du plötzlich eine andere Lehre hast. Das ist mir so wichtig. Es geht nicht hier darum, dass jemand eine grobe Sünde gemacht hat und dann hat die Gemeindezucht erfahren. Nein, das sind zwei Männer, die eine bewusste Irrlehre predigt haben und sich nicht wollen korrigieren. Ganz wichtig. Wir müssen schon wissen, von was wir reden. Nur wenn jetzt jemand dreimal hintereinander den gleichen Fehler gemacht hat, hat das überhaupt gesagt, das hat überhaupt nichts zu tun mit dem. Null. Sie Männer, die ganz bewusst und konsequent eben genau so eine Irrlehre und davor warnt, intensiv verbreitet haben. Und dort hat er dann gesagt, jetzt muss ich dem Satan übergeben. Jetzt muss ich die ausschließen. Auf dass sie vielleicht zur Besinnung kommen. Das war das Ziel. Darum ist es so wichtig, dass wir wissen, was wir glauben und wissen, wo das steht und können es belegen. Jetzt kommen wir wieder zum Gleichen. Es geht immer um das. Was glaube ich? Und dann kommt meine Frage, wo steht es? Wenn es da steht, dann sage ich Amen, dann ist der Hessel geflickt. Wenn du es aber nicht kannst belegen kannst, dann werde ich dir ermutigen, zu überlegen, was du glaubst. Und zwar geht es wirklich darum, dass wir einen Glauben haben, der wirklich verhält. Wo wir haben können. Und nicht andere das Recht haben, oder dass wir richtig das Recht haben, andere vom Glauben abzubringen. Das ist nicht in Ordnung. Und genau da hat der Paulus jetzt gesagt, jetzt muss ich schauen, dass das nicht passiert. Es ist mir ganz wichtig, dass ihr versteht, um was es hier geht. Das ist auch keine schnelle Massnahme, das ist nicht etwas, was man sofort machen will. Überhaupt nicht mit dem Team, noch gar nicht nötige Gefühle, nur ansatzweise an das zu denken, nur dass ihr das gerade wisst. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir wissen, warum dass man so etwas macht und für was, in was für Situationen. Und hier sagt er es, und es kommt ja dann wieder neu, hier sagt er, los Timotheus, das habe ich damals gemacht wegen dem und dem. Auf das musst du achten. Und das ist der letzte Vers im Zusammenhang mit der Irrlehre in diesem Kapitel. Irrlehre ist wahnsinnig gefährlich. Es bringt die Leute vom Glauben ab. Es bringt die Leute an einen Ort her, wo sie nicht hergehören. Darum ist es so wichtig, dass wir wissen, was wir predigen. Und wenn wir nicht wissen, was wir predigen, dann predigen wir gescheit nichts. So, so wichtig. Und hier sagt Paulus ganz klar zum Timotheus, pass auf ihr Lehren. Pass auf Leute, die irgendetwas verbreiten, das Wort Gottes nicht sagt. Weil das ist gefährlich und bringt die Leute vom Glauben ab. Und wenn jemand nicht hören will, dann tust du ihn aus der Gemeinde, bis er kehrt, und dann nimmst du ihn sofort wieder rein. Keine Frage. Aber etwas anderes teach als das Wort Gottes, das liegt einfach nicht drin. Das liegt nicht drin. So wichtig. Genug schwere Kost für heute. Aber es ist so wichtig, Leute, es ist mir so wichtig. Ihr wisst, ihr kennt mich, die Wahrheit ist für mich etwas vom Wichtigsten. Es muss wahr sein, was wir predigen. Sonst predigen wir es einfach nicht. Ganz, ganz wichtig. Und das ist das, was das Ziel ist hier. Wenn jemand die Wahrheit nicht hat, dann hoffentlich bekommt er sie. Und wenn er nicht will, dann muss man ein bisschen mehr härtere Massnahmen greifen, damit er schlussendlich merkt, oh, ich sollte wieder zurück zur Wahrheit kommen. Seien wir Menschen, die die Wahrheit wirklich erkennen wollen. Warum? Was sagt Jesus? Die Wahrheit wird euch frei machen. Nur die Wahrheit. Nur die Wahrheit, nicht irgendetwas anderes. Seien wir Menschen, die die Wahrheit suchen von ganzem Herzen. Und wir werden sie finden. Und wir werden frei werden. Und das ist das Ziel für alle, dass wir frei werden und glücklich werden. Auch da hier, so hart die Situation ist, das ist das Ziel. Vergessen nie, was das Ziel ist in Situationen. Seien wir Menschen, die wirklich die Wahrheit suchen. Amen.